Bahnhof und er blickte immer wieder nach draußen. Und was sah er? Er sah die kahle Uhr und diesen großen roten Sekundenzeiger, der unablässig seine Runden zog. Das ist ihm vielleicht auch schon mal aufgefallen bei so einer Bahnhofsuhr. Der große Sekundenzeiger, der unaufhaltsam seine Bahn zieht. Und dadurch fuhr es diesen jungen Mann zum ersten Mal: Meine Zeit läuft weg. Meine Zeit läuft weg. Keiner kann sie stoppen. Ich kann keine Minute zurückholen. Ich bin völlig ausgeliefert. Heute Abend ist uns das auch ohne Bahnhofsuhr bewusst, dass uns die Zeit wegläuft am Altjahresabend. Schon wieder ein Jahr vorbei. Und es kommt uns vor, als hätten wir erst gestern Neujahr gefeiert. Dieses Gefühl ist nichts Besonderes. Das haben auch unsere Großeltern schon so empfunden, als sie vor Jahrzehnten Silvester gefeiert haben. Aber in unserer Zeit kommt noch etwas hinzu, was das Tempo noch weiter antreibt, was die Schraube immer enger anzieht, nämlich eine unheimliche Beschleunigung des Lebens und des Lebensgefühls. Und viele Intellektuelle haben das auch gemerkt. Das ist mir aufgefallen in manchen Interviews, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, etwa in der Wochenzeitschrift Die Zeit, ein Interview mit dem Chef des Hansa-Verlages, Michael Krüger, der das sehr deutlich gesagt hat: Seit Jahren erleben wir eine permanente Beschleunigung unserer Lebensverhältnisse. Alles wird komplizierter, umständlicher, irrealer. Keiner fühlt sich mehr auf der Welt zu Hause. Der Mensch ist dabei, sich selbst abzuschaffen. Und an anderer Stelle sagt er das nochmal sehr deutlich. Er sagt: Wir sind nicht mehr Herren im eigenen Haus. Wir sind es nicht mehr. Und er sagt: Der Mensch läuft doch nur noch atemlos hinterher. Alles wird schneller und schneller und nichts bleibt mehr haften. Das ist eine interessante Erkenntnis. Und Michael Krüger ist nicht der Einzige, der das so beobachtet hat in diesem sehr lesenswerten Interview, sondern der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat im Interview mit einer anderen Zeitschrift, nämlich der FAZ, fast das Gleiche gesagt. Er hat auch betont, dass die Zeit immer mehr zu rasen beginnt und das nicht zuletzt durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten, durch Handy und E-Mail und Internet, der Mensch gleichzeitig an so vielen Fronten aktiv ist und in so vielen Beziehungssystemen steht, dass er geradezu zu mitgerissen wird von dieser Beschleunigung. Und Kehlmann hat auch das gesagt, er hat gesagt, man ist selbstständig woanders, also auf Reisen, und zugleich führt man zu jedem Zeitpunkt ein Dutzend Konversationen mit Leuten, die über die halbe Welt verteilt sind. Was wir da mitmachen, ist eine große seelische Umwälzung. Und dann zitiert er den Philosophen Heidegger, der schon vor Jahrzehnten gesagt hat, dass wir der technischen Lebenswelt gewissermaßen überantwortet sind, quasi ausgeliefert. Wir sind ihr ausgeliefert und können nichts dagegen tun. Und Heidegger hatte ja dann in seinem Spiegel-Interview vor vielen, vielen Jahren diesen Satz gesagt: Nur ein Gott kann uns retten. Und Kehlmann sagt jetzt im Anschluss daran: Ich befürchte immer mehr, dass das stimmt. Und dass wir tatsächlich eine Entwicklung erleben, die keinen Ausweg hat. Oder wenn, dann nur einen Ausweg, den wir nicht wollen können. Nämlich einen Totalzusammenbruch des Systems, eine ungeheure Katastrophe oder einen Weltkrieg. Man kann nicht mehr entfliehen. Die Maschen des Netzes werden immer enger. So Kehlmann im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor wenigen Tagen. Ich denke, dieses Lebensgefühl, das können wir gut nachvollziehen. Diese Temposteigerung, die fast jeder empfindet, hämmert uns nochmal ein, was wir sonst leicht übersehen. Dass wir unser Leben nämlich nicht selbst in der Hand haben. Dass wir Ausgelieferte sind. Wir sind ausgeliefert. Der Zeit, der Vergänglichkeit. Wir fühlen uns oft wie ein Bötchen in den Wellen. Und die Finanzkrise der letzten Monate ist ja nur ein weiteres Spiegelbild, ein weiteres Kennzeichen dieser Hilflosigkeit bei höchstem Tempo. Das ist die Finanzkrise. Wie kostbar ist es dagegen, wenn Gott uns als Gemeinde immer wieder herausnimmt aus diesem Strom? Wie kostbar ist das? Wenn er es uns schenkt, dass wir still werden können vor ihm, dass wir innehalten können vor ihm und dass wir vor Anker gehen können bei seinem ewigen Wort. Und das wollen wir auch auf der Zielgerade dieses alten Jahres noch einmal miteinander tun. Und wir wollen uns gerade dieser kritischen Situation stellen und fragen, was haben eigentlich wir Christen zu antworten auf die Not dieses Ausgeliefertseins? Was können wir dazu sagen als Christen? Und in meiner Vorbereitung für diesen Abend bin ich dabei auf einen Bibeltext gestoßen, der uns hier eine Antwort geben kann. Er führt uns mitten hinein in ein einsames Gebiet, in eine einsame Situation, die im 2. Mosebuch berichtet wird. Dort in Midian, fast in der Wüste, wo Mose die Schafherde seines Schwiegervaters hütet. Hier beginnt ein Drama, auf das sich Israel später immer wieder berufen hat, weil sie das verstanden haben. Was Gott hier getan hat, rund um Mose und rund um den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten, was bei diesem Exodus geschehen ist, wie Gott sich da gezeigt hat, das ist so typisch für Gott, für unseren lebendigen Gott. Wenn wir verstehen, wie Gott da gehandelt hat, dann verstehen wir auch, wie Gott hier und heute handelt. Und deswegen lohnt es sich, so genau hinzuschauen. Wie hat Gott denn da gehandelt? Für Mose war die Zeit ziemlich ruhig. Er war aus dem Verkehr gezogen. Er war auf dem Lande gewissermaßen. Aber seine Landsleute waren im ägyptischen Exil um 1400 vor Christus. Und sie fühlten sich auch total ausgeliefert. Im fremden Land und unter fremder Knute. Das war eine schwere Situation. Es gibt keine Aussicht auf Besserung. Ägypten, das sind die Krakenarme der Fremdbestimmung, die den Israeliten die Luft zum Atmen nehmen wollen. Und Mose hatte schon immer ein waches Freiheitsgewissen, schon 40 Jahre vorher, als er mitgekriegt hatte, wie ein Ägypter einen seiner israelischen Brüder ungerecht quälte. Da hat er sich eingemischt. Da war er allerdings zu weit gegangen. Da hatte er den Ägypter getötet, aus Zorn. Und Moses israelitische Volksgenossen hatten es ihm nicht mal gedankt, sondern sie hatten bei nächster Gelegenheit gedroht, ihn auffliegen zu lassen. Sie kennen alle diese Begebenheit. Und dann musste Mose flüchten in die Wüste. Gott hat ihn gewissermaßen aus dem Verkehr gezogen für 40 Jahre. 40 Jahre lang hat Gott in der Stille zu Mose geredet, offensichtlich. Und nach diesen 40 Jahren schiebt Gott den Mose behutsam auf die Bühne der Weltgeschichte. Er ist 80 Jahre, er ist noch im Vollbesitz seiner Kräfte, so ähnlich vielleicht wie Adenauer, als er Kanzler wurde, der erste Kanzler der Bundesrepublik. Und Gott stellt ihn dann wirklich hinein in den Kampf für sein Volk. Und was Mose in dieser Situation in Midian über Gott erfährt, das ist so groß und so tröstlich, dass es auch uns heute Abend um die Jahreswende 2008 wirklich helfen kann. Und wenn Sie eine Überschrift für diesen Text suchen, dann können Sie die Überschrift nehmen, niemals ausgeliefert. Niemals ausgeliefert. Das ist genau das Gegenteil zu dem, was Michael Krüger und Daniel Kehlmann gesagt haben als Beschreibung unseres Lebensgefühls. Und das ist jetzt zu begründen. Warum sind Gottes Leute niemals ausgeliefert? Und der erste Grund, Gott setzt sich ein. Gott setzt sich ein. Und darum sind wir niemals ausgeliefert. Schauen Sie, höchstpersönlich setzt Gott sich ein. Damit hat auch Mose nicht gerechnet. Der hatte vielleicht schon alle Hoffnung aufgegeben für sich und für sein Volk. Er hat sich darauf eingestellt, seinen Lebensabend bei seinem Schwiegervater und dessen Herde zu verbringen. Und sein Volk unter der Knute Ägyptens. Und da trifft ihn Gottes Stimme. Und Gott wählt eine ganz besondere Situation. Er redet nämlich Mose an aus diesem brennenden Dornbusch. Mose hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam in den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach zu ihm, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh erst deine Schuhe von deinen Füßen. Denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, Entschuldigung, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose begreift hier, durch diese Stimme spricht Gott selbst zu mir. Gott höchstpersönlich. Und er wagt es nicht hinzuschauen. Er spürt die Majestät Gottes. Wer Gott begegnet, der ahnt etwas von seiner Majestät. Der kommt Gott nicht kumpelhaft. Der weiß, dass er es hier mit dem einzig heiligen, ewigen Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde zu tun hat. Und so geht es Mose. Und dann kommt trotzdem diese liebevolle Ansage. Ab Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, gesehen, gehört, erkannt. Gott setzt sich ein. Und ich bin herniedergefallen. Also ich bin nah rangegangen an diese Situation, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist. Und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. Gott setzt sich ein, das ist unser erster Punkt. Und deswegen sind wir niemals ausgeliefert. Ich bin herniedergefahren, sagt Gott. Ich habe es gesehen, gehört, erkannt. Es ist vor mich gekommen. Ich habe ihre Not gesehen. Gott setzt sich ein mit seiner ganzen Person. Das ist das Aufregende und Entscheidende an diesen Versen. Gott hat die Situation schon längst im Blick. Er hat sich dieser Situation schon längst angenommen. Er ist schon längst da. Auch wenn seine Leute es noch nicht sehen und nicht spüren. Er sagt, ich bin schon herniedergefahren. Ich bin schon dran. Schon längst. Der lebendige, persönliche Gott, er ist doch da. Und er setzt sich ein für seine Leute. Und er setzt sich ein für deine Situation. Er ist schon längst da drin. Das können wir hier lernen. Er kommt ganz nah heran an unsere Lage. Er belässt die Dinge nicht ihrer Eigendynamik. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass es so sei. Dass die Dinge so ihren normalen, innerweltlich-menschlichen Gang nehmen und Gott nicht eingriffe. Aber Gott sagt, ich bin schon längst da. Gott setzt sich ein. Das ist der erste Grund, den wir hier lernen, warum es keinen Grund zur Resignation gibt und warum wir nicht ausgeliefert sind. Unser Gott ist höchst lebendig. Und im Hinblick auf 2009 schauen ja manche wie das Kaninchen auf die Schlange. Und unsere Kanzlerin hat ja auch angekündigt, es werde ein Jahr schlechter Nachrichten werden. Damit ist sie abgesichert für alle schlechten Nachrichten, die sie noch verkünden muss im Wahljahr. Und so fragen sich auch viele sehr persönlich, wie werde ich durchkommen? Was kann alles passieren mit meinem Arbeitsplatz, mit meiner Ausbildung, mit meiner Gesundheit, mit den verschiedenen Planungen, die ich so auf meiner Liste habe? Was kann alles passieren? Und wir dürfen wissen, unser Gott setzt sich ein. Dein Gott setzt sich ein. Er ist nicht passiv. Mose dort in seinem Exil in Midian, der wird gedacht haben, Gott hält sich raus. Gott hält sich raus. Und das Volk geht zugrunde in Ägypten. Aber so ist es nicht. Es ist das Gegenteil wahr. Unser Gott kommt und er schweigt nicht. Das ist das Erste, warum wir nicht ausgeliefert sind. Und was soll Mose nun machen? Nachdem Gott gekommen ist, heißt es für Mose jetzt nicht, und du bleib mal schön sitzen und warte. Ich habe es gesehen, ich bin herniedergefahren und deshalb bleib du mal ruhig sitzen, lieber Mose. Und duck dich, bis das Unglück vorbei ist und dann kannst du mal wieder ein Auge riskieren. Das sagt Gott nicht. Sondern was sagt er dem Mose? Er sagt zu ihm, geh du los. Geh du jetzt los zum Pharao. Das steht hier in Vers 10 so deutlich. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten herausführst. Das ist die zweite Neuigkeit, die Mose in diesen Minuten erfährt. Erstens hat er gesehen, Gott setzt sich ein. Und als zweites sieht er jetzt hier, Gott setzt dich ein. Gott setzt Mose ein, Gott setzt dich ein und mich ein. In diesem Moment erfährt sicherlich Mose erneut etwas, was ihn schaudern erstmal lässt. Er soll nicht nur abwarten, bis das Unglück vorüber ist, sondern Gott will ihn aktiv an dieser Mission beteiligen. Und schauen Sie, das ist der zweite Grund dafür, dass sie nicht der ägyptischen Krake ausgeliefert sind. Dieser Krake der ägyptischen Fremdbestimmung. Mose bekommt einen ganz konkreten Auftrag. Er darf etwas tun gegen die Unterdrückung. Nach menschlichem Ermessen wird das noch nicht die endgültige Lösung bringen. Wenn Mose da zum Pharao marschiert und sagt, lass mein Volk ziehen, so muss Mose sich das vorstellen, wird der Pharao sagen, da könnte ja jeder kommen. Ist ja lächerlich. Also Mose kann sich noch nicht vorstellen, was sein kleiner Beitrag ausrichten soll. Und wir können uns oft auch nicht vorstellen, was unser kleiner Beitrag denn ausrichten soll. An Gottes großem Plan. Aber das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gott handelt. Er ist selbst aktiv und er bezieht seine Leute doch mit ein. So macht es Gott. Er müsste uns nicht einbeziehen, aber er will uns einbeziehen. Und genau so, liebe Gemeinde, steht es auch über unserer nächsten Wegstrecke 2009. Gott setzt sich ein und Gott setzt dich ein. Er will dich dabei haben. Er will dich gebrauchen. Er hat bestimmte Aufgaben für dich vorgesehen, die du in seinem Auftrag wahrnehmen sollst. Er setzt dich ein. Wenn wir die Schwierigkeiten und Herausforderungen sehen, denen wir als Christen ausgesetzt sind, dann würden wir uns manchmal noch nur zurückziehen. Dann würden wir uns am liebsten wegducken und sagen, na gut, Gott, mach mal, du wirst schon irgendwie klarkommen mit deiner Gemeinde und mit dieser Welt, aber mich lass mal außen vor. Und Gott sagt, nein, geh du hin, sagt er zu Mose. Natürlich haben wir gegenüber Mose noch ein zusätzliches Problem. Wir bekommen unseren Auftrag nicht so direkt aus Gottes Mund zugewiesen. Das ist wahr. Oft ist es für uns auf den ersten Blick nicht so deutlich, wo Gott uns denn nun genau einsetzen will. Das stimmt schon. Doch hat es Gott allen Gliedern seiner Gemeinde aufs Herz gelegt. Er hat ganz klar uns gesagt, zum Beispiel in Epheser 2, dass wir in den guten Werken wandeln sollen, die Gott für uns zuvor bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Kannst du nachlesen, gilt dir. Gott hat für dich Wege vorbereitet, Werke vorbereitet, die du nur noch in seinem Auftrag jetzt weiterführen sollst. Er hat es schon getan. Und Gott lässt jedem seiner Kinder, jedem, der zu seiner Gemeinde gehört, sagen, kauf die Zeit aus. Epheser 5, Vers 16. Kauf die Zeit aus. Das sagt Gott dir. Und der Herr Jesus hat jedem seiner Jünger aufgetragen, auch so ein Geht-hin-Wort. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt aller Welt das Evangelium. Matthäus 28, das gilt auch dir. Das heißt, Gott setzt dich ein, aber auch für uns gilt, Gott setzt dich ein. Er will es mit dir tun. Und liebe Leute, lass uns das doch konsequent vom ersten Tage des neuen Jahres an zu unserem Gebet machen. Dass wir fragen, Herr, wo willst du mich einsetzen? Herr, öffne mir die Augen für deine Aufträge, für die Menschen, zu denen du mich senden willst. Herr, öffne mir die Augen für die Entscheidungen, die ich treffen soll, für die Wege, die ich gehen soll. Herr, öffne mir meine Augen, öffne du sie mir. Lasst uns doch konsequent vom ersten Tag des Jahres an so beten, liebe Geschwister. Und wenn wir alle anfangen, so zu beten, dann wird der Herr uns führen. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Natürlich schrecken wir wie Mose instinktiv vor dieser Aufgabe zurück. Und Mose sagt ja auch hier in Vers 11, dann Herr, wer bin ich, dass ich das machen soll? Das kann doch nicht gut gehen, wenn du das mit mir machst. Wie soll das denn klappen, Herr? Das muss doch schief gehen. Und jetzt schauen Sie mal, wie Gott darauf eingeht. Nämlich gar nicht. Gott sagt nicht, ach lieber Mose, aus den und den Gründen kannst du das ja doch. Du hast immerhin deine ägyptische Grundausbildung und du hast die Erfahrung damit in der Praxis bei deinem Schwiegervater. Du wirst es schon irgendwie hinkriegen. Genau das sagt Gott nicht, sondern auf die Frage von Mose, Herr, wer bin ich? Sagt Gott ihm was in Vers 12? Er sagt, ich will mit dir sein. Also entscheidend ist nicht Mose, wer du bist und was du kannst. Sondern entscheidend ist, dass ich mit dir bin. Ich werde mit dir sein, sagt Gott. Das ist das Entscheidende. Und zur Ermutigung verspricht Gott dem Mose noch ein Zeichen am Ende von Vers 12. Ihr werdet Gott opfern an diesem Berg, also hier an diesem Horeb. Mose, wo wir jetzt miteinander reden, wo ich dir das jetzt alles erkläre, da wirst du in einiger Zeit schon längst wieder hier sein. Und dann wirst du dich dran erinnern an unser Gespräch. Und hier an diesem Berg, wo wir jetzt stehen, da wirst du zusammen mit dem Volk mir Opfer bringen und mich anbeten und mich ehren. Und das wird dir das Zeichen dafür sein, dass es alles wahr ist, was ich dir jetzt gesagt habe. Eine Hilfe für den Mose. Und wie nah liegt uns diese Mose-Frage, liebe Gemeinde, dass wir sagen, wer bin ich, dass ich das schaffen soll? Wer bin ich, dass ich diese Aufgabe wahrnehmen kann? Wer bin ich, dass ich es schaffe, von dieser alten Sünde, die mir schon so lange anhängt, loszukommen? Wer bin ich, dass ich diese Geduld gewinne, die mir schon so lange fehlt, und diesem oder jenem Menschen zu helfen? Wer bin ich, dass ich das schaffen soll? Und Gott geht über diese Frage hinweg, indem er sie indirekt beantwortet und sagt, ich will mit dir sein. Das ist die Antwort. Ich will mit dir sein. Und das ist der Weg, dass wir auf den Herrn vertrauen und dass wir darum nicht an unserer Schwachheit und an unseren Grenzen verzweifeln müssen, sondern dass wir uns von ihm führen lassen dürfen zu seinem Ziel. In diesen Tagen erhielten wir Post von einer jungen Frau, die berichtete uns von schwierigen Situationen in ihrer Gemeinde. Und sie hat sich ganz mutig dort eingesetzt für die Wahrheit des Evangeliums und für die Klarheit der Verkündigung. Eine junge Frau, die noch gar nicht so viel Erfahrung in der Gemeindearbeit hat, aber die der Herr doch schon in vielfacher Hinsicht gebrauchen konnte. Und die gemerkt hat, wie Gott sie da durchträgt, auch wenn sie ziemlich isoliert ist und nur wenige Unterstützer hat. Und sie hat uns dann geschrieben, kurz vor Weihnachten, und hat gesagt, ich bin zwar verzweifelt wegen dieser Widerstände, aber nicht hoffnungslos. Ich bin zwar traurig, aber nicht trostlos. Unser Herr Jesus Christus ist mir ganz nahe und leitet mich wunderbar. Und er gibt mir wirklich, was ich brauche. Und wir haben uns so gefreut über diesen Brief, weil wir sehen, wie Gott diese junge Frau wirklich durchträgt. Gott setzt dich ein. Das hat er an dieser Frau wahrgemacht. Und möge der Herr uns allen etwas von diesem Mut schenken, den er ihr geschenkt hat. Dass wir auch seinen Auftrag wahrnehmen und dass wir im Vertrauen losgehen. Heute Vormittag bekam ich einen Anruf, da sagte mir jemand, ich habe in unserem ganzen Dorf das Buch Leben ist mehr verteilt. Also dieses evangelistische Andachtsbuch für jeden Tag, hat mir diese Person gesagt. Und jetzt bete ich, dass sie es auch lesen. Gott setzt dich ein. Verstehen Sie, wir sind nicht ausgeliefert. Auch nicht den unübersehbaren Entwicklungen des kommenden Jahres. Denn Gott setzt sich ein und Gott setzt dich ein. Er will es mit dir tun. Und dann bekommt Mose noch eine dritte und letzte Ermutigung zum Schluss. Und die dritte Ermutigung lautet, Gott setzt sich durch. Gott setzt sich ein, Gott setzt dich ein. Und das dritte ist, Gott setzt sich durch. Das ist der dritte Grund, warum wir als Gottes Kinder niemals ausgeliefert sind. Nicht an irgendwelche Umstände, nicht an irgendwelche geschichtlichen Entwicklungen, nicht an irgendwelche Mächte. Und das macht Gott uns in diesem letzten Vers 14 deutlich. Unmittelbar vorher hatte Mose ja noch eine weitere Frage gestellt. Er hatte gesagt, also Herr, angenommen, ich mache das jetzt. Angenommen, ich gehe zum Pharao und angenommen, es klappt und ich kann dann zu den Israeliten gehen und sage denen, los Leute, lasst uns rausgehen. Lasst uns raus aus der Knechtschaft. Tja, aber was ist, wenn die gar nicht mitkommen? Wenn die gar nicht mitziehen? Wenn ich denen sage, Gott hat mich geschickt, wir wollen aufbrechen, und wenn die dann nicht antworten, nun gut, dann kann ja jeder kommen. Das hast du dir nur eingebildet, Mose. Vielleicht hast du schlecht geträumt. Was willst du eigentlich? Mose hatte ja schon so seine werten Erfahrungen mit den Landsleuten gemacht. 40 Jahre früher. Er hatte ja den Kopf für sie hingehalten und dann war er bei nächstbester Gelegenheit dafür von seinen eigenen Leuten fertig gemacht worden. Das hatte er ja alles erfahren. Und so ist Moses Frage ganz verständlich hier in Vers 13, wenn er sagt zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie werden mir sagen, wie ist sein Name? Oder was bedeutet sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und diesmal gibt Gott dem Mose eine direkte Antwort auf diese Frage. Und dieser Satz, der dann kommt, der gehört zu den berühmtesten Sätzen des ganzen Alten Testaments. Im Hebräischen sind es eigentlich nur drei Worte. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen. Also wenn sie fragen, wer hat dich gesandt? Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und liebe Gemeinde, hier offenbart Gott uns das Herzstück seines Wesens. Hier lässt er uns hineinsehen in das Geheimnis seiner Person. Im Hebräischen sind das nur drei Wörter. Ehe, Asher, Ehe. Ehe, Asher, Ehe. Das heißt, übersetzt, Gott sagt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Man könnte auch übersetzen, ich bin der, der ist und der ewig sein wird. Der bin ich. Das heißt, ich bin ewig und ich bin immer da. Ich bin ewig und ich bin immer da. Immer bei dir. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat gesagt, dieser Name ist ein Zeugnis für die allgegenwärtige Hilfe Jahwes, die schon da ist und nicht erst herbeigerufen wird. Und Søren Kierkegaard hat das so erklärt, er hat Jesus und Gott bezeichnet als die ewige Gleichzeitigkeit. Gott ist ewig gleichzeitig, er ist immer bei dir. Er ist da, er ist präsent und er ändert sich nicht. Schauen Sie, die Theologen haben ganz viel rumgerätselt, warum Gott in dieser Situation so abstrakt gesprochen haben soll. Und es gibt ganz viele Theorien über dieses Ehe, Asher, Ehe, was das sonst noch alles bedeutet haben könnte. Und es ist da viel herumphilosophiert worden. Aber so abstrakt ist das gar nicht. Wenn Gott sagt, ich bin da. Ich bin ewig. Ich bleibe. Ich bin immer derselbe. Das heißt, Gott ist nicht dem Wandel der Vergänglichkeit, nicht dem Wandel der Zeiten unterworfen. Gott setzt sich durch, und zwar auf ewig. Und was für ein Trost ist das am Silvesterabend? Was für ein Trost ist das, wenn wir die Stimmen von Daniel Kehlmann und Michael Krüger im Hinterkopf haben, die alle sagen, Beschleunigung, es wird immer dramatischer. Der Mensch ist dabei, sich selbst abzuschaffen. Wir kommen nicht mehr hinterher. Wir können die Sache auch nicht bändigen und nicht bündeln und nicht mehr kontrollieren. Wir sind nicht mehr Herr im eigenen Haus. Es reißt uns weg. Und wenn wir da dieses Wort aus der Ewigkeit hören, dass Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin ewig. Ich bin da. Ich bin bei dir. Für jetzt und alle Zeit. Was für ein wunderbares Wort. Es gibt so einen schönen Kanon, der heißt, alles ist eitel, du aber bleibst. Und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Alles ist eitel, du aber bleibst. Alles andere in dieser Welt ist vergänglich. Alles hat seine Zeit. Alles ist flüchtig. Alles ist irgendwie dem Wandel unterworfen. Alles wird hineingerissen in diesen Strudel. Unsere Gesundheit, unser Geld, unsere Ideen, unsere menschlichen Beziehungen. Alles, alles, alles. Es bleibt nichts davor verschont. Und woran auch immer du dich hängst, es wird dir früher oder später aus den Händen gerissen. Früher oder später. Aber es wird dieser Tag kommen. Gottfried Benn, der Dichter hier aus Hannover, hat gesagt, auch ein normales Leben führt zu einem kranken Tod. Auch ein normales Leben führt zu einem kranken Tod. Das ist der Zahn der Zeit. Und Rainer Kunze, der berühmte Lyriker, hat am Ende seines Tagebuches aus dem Jahr 1992 geschrieben, mein Vater hatte so lange wie möglich in seiner Wohnung bleiben wollen. Wenn es nicht mehr geht, werden sie mich schon holen, hatte er gesagt. Ich wünsche mir, so lange wie möglich in unserem Haus bleiben zu können. Und dann der letzte Satz, er wird uns schon holen. Und mit er meint Kunze nicht Gott, sondern wahrscheinlich den Tod. Er wird uns schon holen. Das ist der normale Gang der Dinge. Kunze war einer der mutigsten Dichter in der alten DDR. Er hat einem ganzen Staatsapparat getrotzt mit seiner Lyrik, mit seinen Versen. Und dennoch steht er am 31.12. vor der Diagnose. Er wird uns schon holen. Das ist dann das Letzte, was zu sagen ist. Und Archimedes hat gesagt, gebt mir einen Punkt außerhalb der Welt. Einen, den sogenannten archimedischen Punkt. Und ich hebe die ganze Welt aus den Angeln. Einen unvergänglichen, absoluten, ewigen Punkt. Und wir wissen alle, dass er diesen Punkt niemals gefunden hat. Konnte ihn auch nicht finden. Gegen diesen hoffnungslosen Relativismus baut der lebendige Gott uns mit diesen Worten die Burg einer absoluten Sicherheit, einer absoluten Geborgenheit. Ich bin, der ich bin. Ich bin ewig. Ich bin ewig für dich da. Das heißt es. Und das dürfen wir persönlich in Anspruch nehmen am Ende dieses Jahres 2008. Gibt es etwas Schöneres? Matthias Claudius hat gedichtet oder gesagt, etwas Festes muss der Mensch haben, daran er zu Anker liege. Etwas Festes muss der Mensch haben, daran er zu Anker liege. Hier, in diesem Vers 14 ist das Feste gegeben, ist es zu greifen. Und als Gott dann 1400 Jahre später seinen eigenen Sohn in die Welt schickt, da ist Jesus auch so ewig und so unvergänglich wie der Vater. Und nach seiner Auferstehung kann der Hebräerbrief dann zu Recht festhalten, in Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das ist genau das Gleiche. Er ist nicht dem Wandel der Zeiten unterworfen. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Alles umfassend. Und das sagt der Hebräerbrief nicht von einem philosophischen Prinzip, sondern er sagt es von einer lebendigen Person. Jesus ist der Machthaber über die Zeit, heißt das. Er hat sich endgültig durchgesetzt. Und Jesus hat den Beweis erbracht, dass das wirklich wahr ist, als er den Zwillingsbruder der Zeit besiegte. Und der Zwillingsbruder der Zeit ist der Tod. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist der Wahrhaftige. Und schauen Sie, weil Jesus auch ewig ist, weil Jesus der einzig geborene Sohn des ewigen Vaters ist, darum hat Jesus sich selbst immer wieder vorgestellt mit diesem Ich bin. Das ist immer ein Zitat von 2. Mose 3, Vers 14. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin das Licht der Welt. Jeder dieser Sätze ist ein Zitat von 2. Mose 3. Und da macht Jesus nochmal deutlich, ja, ich bin auch dieser ewige Gott. Und weil die Juden das kapierten, viele seiner Gesprächspartner, darum haben sie sich ja aufgeregt und haben gesagt, wenn Jesus das von sich behauptet, behauptet er Gott zu sein. In der Tat, genau das war die Absicht, die Jesus damit verfolgt hat. Und die Juden, die 2. Mose 3 kannten, die haben das sofort gehört, ich bin. Das ist das Echo des Ehe, Asher, Ehe. Und darum, liebe Leute, wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, dann haben wir schon hier, dann haben wir schon mitten in dieser todverfallenen Welt Kontakt mit der Ewigkeit. Das ist das Großartige. Unsere Verbindung mit dem ewigen Gott ist noch enger, als Mose sie damals hatte, diese Verbindung. Und das heißt, wir sind niemals mehr dieser Welt ausgeliefert. Wir sind niemals mehr dem brutalen Tempo und der Beschleunigung und der Ungewissheit und der Todverfallenheit und der Hoffnungslosigkeit dieser Welt ausgeliefert, wenn wir zu Jesus gehören. Niemals mehr. Manchmal fühlen wir uns noch so, das ist zugegeben. Die Krakenarme Ägyptens, diese Krakenarme der Fremdbestimmung, die spüren wir manchmal auch noch an unserem Hals, weil wir in dieser Welt der Sünde leben. Und weil wir selbst auch als Erlöste immer noch Sünder sind, wie Paulus in Römer 7 sagt. Deswegen spüren wir das und es ist uns gefühlsmäßig manchmal nicht so klar, dass wir wirklich hier herausgerissen sind. Und seht, genau darum hat Gott uns dieses Wort gegeben, als einen ganz festen Anker. Und Gott ruft uns das hierzu heute Abend durch sein Wort. Er sagt, seht her, ich bin, der ich bin. Ich bin ewig. Ich bin immer da. Und darum bin ich auch derselbe wie zur Zeit des Mose. Und so bin ich für dich da. Und so umhülle ich dein zerbrechliches, vergängliches Leben mit meiner Ewigkeit. Und ich halte dich fest. Und darin bist du sicher. Und darum können wir uns darauf verlassen. Wir können uns darauf verlassen wie Mose. Erstens, Gott setzt sich ein. Er ist ganz nah dran an unserer Situation. Er ist herabgekommen. Er ist schon längst dabei, an unseren Problemen zu arbeiten. Er ist der, der zum Ziel kommt und der uns nicht aus einer vornehmen Distanz heraus behandelt, sondern der da ist in unserem Leben. Und dann das Zweite, Gott setzt dich ein. Du darfst getrost losziehen. Du darfst seine Aufträge annehmen. Du darfst jeden Tag und jede Woche wieder fragen, Herr, was ist jetzt dein Plan? Was ist jetzt deine Aufgabe? Mach mich bereit, dir treu und gehorsam zu dienen. Gott setzt dich ein. Und lasst uns dieses Gebet nicht vergessen im kommenden Jahr, dass wir es immer wieder fragen, dass wir immer wieder sagen, Herr, öffne uns die Augen als Gemeinde und als Einzelne, wohin wir gehen sollen, welche Weichen wir stellen sollen, welche Taten wir vollbringen sollen, welche Richtung wir einschlagen sollen, führe du uns. Und dann das Dritte, das über allem steht und das uns ganz getrost macht, Gott setzt sich durch. Und liebe Gemeinde, wenn wir das wissen, dann können wir ganz anders mit all diesen Szenarios und Prognosen umgehen, die jetzt für 2009 an die Wand gemalt werden. Und wir können auch gelassener mit dieser wahnsinnigen Beschleunigung umgehen, in die unsere Gesellschaft hineingerissen ist und die endlich auch von einigen Intellektuellen gesehen und in ihrer Gefährdung erkannt wird, in ihrem Gefährdungspotenzial erkannt wird. Na ganz klar, wir werden uns nicht allem entziehen können. Das gebe ich zu. Auch wir werden im kommenden Jahr auch mit manchem Stress zu kämpfen haben. Wir werden uns auch im kommenden Jahr manchmal überfordert fühlen. Wir werden auch im kommenden Jahr manchmal am Ende unserer Kräfte sein. Wir werden auch im kommenden Jahr manchmal an uns selbst verzweifeln. Wir werden auch im kommenden Jahr noch etwas davon spüren, dass wir Sünder sind. Das war 2008 so und das wird auch 2009 so sein. Das ist alles wahr. Aber das ist nicht schlimm. Solange wir uns an den ewigen Gott klammern, dem alle Zeit und dem alle Vergänglichkeit nichts anhaben kann, das ist nicht schlimm. Denn bei ihm, bei Gott, ist kein Ding unmöglich. Kein Ding. Eine wunderbare Jahreslosung. Wir wollen sie wirklich buchstabieren, Monat für Monat. Er wird uns festhalten. Entscheidend für dich ist nur, dass dein Leben persönlich diesem Gott gehört. Entscheidend ist für dich, dass du wirklich mit Jesus lebst. Dass du wirklich an seiner Hand in dieses neue Jahr hineingehst und nicht auf eigene Faust. Entscheidend ist, dass der gute Hirte auch dein guter Hirte ist. Und er will es sein. Er ruft dich. Er fordert dich auf. Vertrau dich mir an. Und lass dir von mir alle Schuld vergeben. Lass dein Leben endlich führen durch mich. Komm her und vertraue mir. Und dann wird er dich geborgen durch dieses ganze neue Jahr hindurchtragen. Das hat er versprochen. Und er wird dich sicher an sein Ziel bringen. Und dann kannst du mutig losgehen. Und deswegen möchte ich gerne am Ende dieses Erlebnis Ihnen erzählen, das Professor Thielicke so gern geschildert hat. Von der Amerikareise, als er zweimal unterwegs war mit einem Hund, auf der Hinreise und der Rückreise. Und auf der Hinreise sagte er, da hatten wir so einen richtig großen Hund mit an Bord. Sein Herrchen hat ihn schon mal vorausgeschickt. Ein richtig stabiler Kerl. Aber er wimmerte und es war ganz schrecklich für ihn. Und Thiele gesagt, ich habe ab und zu mal versucht, mit ihm zu reden und ihn zu streicheln. Aber es war kaum möglich, ihn zu trösten. Hier gab es keine Bäume an Bord. Es war alles so fremd und verloren. Und er war voller Angst. Die ganze Reise über, dieser Hund. Und auf der Rückreise, sagte Thielicke, da hatten wir so eine kleine Promenadenmischung mit an Bord. Die war viel schwächer, ein bisschen degeneriert. Aber dieser Hund, für den war das auch fremd, diese Überfahrt. Der hatte auch Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden, aber er war ganz getrost. Trotz aller Bibberigkeit, die ihm auch anzusehen war. Warum? Weil sein Frauchen dabei war. Und weil er wusste, auch mitten in dieser fremden Welt, mitten in der stürmischen Situation einer Dampferfahrt, mitten in all dem Fremden und Bedrohlichen, habe ich doch mein Frauchen bei mir. Ich bin nicht allein. Ich bin geborgen. Ich weiß, zu wem ich gehöre. Und so war dieser kleine Kerl, sagt Thielicke, ungleich getrösteter als der große Starke, weil der Kleine nicht allein war. Und so, sagte Thielicke, ist es für einen Christen. Wir müssen manche schwere Dampferfahrt mitmachen. Wir fühlen uns oft fremd. Und wir haben Angst vor all den Gefahren, die da lauern könnten. Aber wir dürfen, so schwach wir auch selber sein mögen, ganz getrost sein, weil unser Herr bei uns ist. Nicht nur ein Frauchen, sondern unser Herr, unser starker Herr ist bei uns. Und wir dürfen ihn in unserer Nähe wissen. Und wir dürfen uns jederzeit an ihn wenden. Und er will uns diese Geborgenheit schenken und er will uns durchtragen durch dieses neue Jahr. Und dann wird es ein gesegnetes Jahr werden, dass wir froh und getrost in Angriff nehmen dürfen, unter seinem Schutz und seinem Segen. Amen.